Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und sind schiefgegangen.
Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück.
Ja, dann gehe ich halt wirklich heucht aufs Militär, egal ob russisch, egal ob amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberster Befehlshaber Putin hier bleiben.
UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum wisst ihr davon nichts?
Hallo, ihr hört Kabale, eine Sendereihe zu Verschwörungsnarrativen und Faschismus. In der zweiten Staffel, Black Pill, sprechen wir über Religion, Bürgerkrieg und das Ende der Welt. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN-BDA. Im ersten Teil dieser Folge haben wir uns letzte Woche angeschaut, wie denn ein Umgang mit einzelnen Leuten aussehen kann, die in dem Verschwörungsnarrativstrudel hineingezogen wurden. Jetzt in diesem zweiten Teil wird es darum gehen, wie denn Medienstrategien aussehen können. Wenn du sagst, dass Leute eine Mediendiät brauchen, auch wenn das kritisch zu sehen ist, dann, wie du das gesagt hast, betrifft das nicht nur das Konsumieren, sondern auch das Produzieren. Also zum Beispiel bei sozialen Medien. Was hältst du denn davon, die Platforming?
Also so richtig weg sind die meisten Leute halt nicht durch diese Sperren. Und auch diese Inhalte finden meist doch wieder einen Weg. Ganz viele Leute von QAnon sind ja jetzt zum Beispiel auf Telegram unterwegs, beziehungsweise sind jetzt unter Elon Musk auch wieder etliche QAnon-Leute auf Twitter entsperrt worden. Und Musk selber verbreitet ja auch sehr fleißig Narrative. Das heißt, Sperren sind zwar nicht hundertprozentig wirksam, sind aber trotzdem auch nicht völlig unnütz. Denn sie können an etlichen Stellen dafür sorgen, dass die Reichweite einfach kleiner ist. Das heißt, man muss schon gezielt danach suchen und es wird einem nicht mehr einfach so auf die Startseite gespült, wie es zum Beispiel bei Twitter oder bei Facebook dann ja noch sehr lange einfach ganz üblich war. Diese Monetarisierungsmöglichkeiten können dadurch auch gedrosselt werden, also zum Beispiel durch Sperren auf YouTube oder beim Sperren von Verkauf von Fanartikeln oder indem die Leute ihre Spendenaufrufe nicht mehr über bestimmte Plattformen abwickeln können. Sperren können vor allen Dingen Plattformen auch selber dafür schützen, dass sie sich gar nicht erst in solche Schlangennester verwandeln. Also die Plattform Reddit zum Beispiel hat bei QAnon gerade am Anfang sehr hart durchgegriffen und daher hatte die Plattform nie so ein großes QAnon-Problem wie andere und damit halt auch nicht diese ganze negative Berichterstattung, diese negativen Assoziationen und so weiter, die andere Foren haben wie 4chan, 8chan oder 8kun. Und 4chan hat dann ja nach einer Weile, also natürlich viel zu spät, aber nach einer Weile auch diese Q-Foren platt gemacht, weshalb ja Q dann auch nach 8chan umgezogen ist. Wenn aber die Betreiber solche Leute sind, wie zum Beispiel Jim Watkins und sein Sohn Ron Watkins, die ja nicht nur 8kun betreiben, sondern auch im Verdacht stehen, dass sie irgendwie hinter Q stecken, dann werden diese Inhalte halt explizit nicht wegmoderiert, sondern sie sind erwünscht. Manchmal unterschätzen andere Foren auch einfach die Gefahr. Das heißt, sie verstehen nicht, was diese Inhalte bedeuten, weil sie die Codes nicht kennen und deshalb moderieren sie dann halt auch nicht. Oder sie werden einfach mit dem Zeug, also mit diesen ganzen Memes und so, werden sie so überschwemmt, dass es viel zu aufwendig und zu teuer wäre, das alles zu moderieren. Gerade wenn Leute dann auch Methoden benutzen, um Filter zu umgehen, also zum Beispiel Bilder verwenden statt Schrift oder die Bilder so bearbeiten, dass die Software sie nicht erkennt. Oder auf anderen Plattformen, zum Beispiel wie Twitter, auch schon auf existierende Hashtags aufspringen, wie man das bei Save the Children ja gesehen hat. Gleichzeitig taucht auch hier wieder der Kapitalismus als ein unterliegendes Problem auf. Denn etliche soziale Medien haben zum Beispiel Superuser, also Leute, die sehr viel produzieren. Und die verstoßen dann auch regelmäßig gegen bestimmte Richtlinien. Und das wissen sie auch, aber die Plattformen moderieren explizit nicht ordentlich, weil sie sonst einfach die NutzerInnenzahlen und auch die NutzerInnenstunden, die würden dann halt einfach massiv runtergehen. Das heißt, auch wenn Leute wie Elon Musk bei Twitter oder Jim Watkins bei 8kun momentan mit diesen Plattformen Geld verlieren, weil sie dort primär ihren politischen Bullshit einfach durchdrücken wollen, heißt es noch lange nicht, dass solche Narrative immer unprofitabel sind. Also QAnon hat eine Zeit lang sehr viele NutzerInnen angezogen und sehr viel Traffic, also sehr viel Online-Verkehr generiert. Und gut zu moderieren ist auch einfach teuer, ne? Also viel Geld von Moderationen auszugeben, um eine ganze Reihe Superuser zu sperren, nur damit danach die Plattformnutzung sinkt und damit natürlich auch die Einnahmen, das macht oft finanziell einfach keinen Sinn. Und gerade wenn der Staat involviert ist, dann wird es manchmal echt komisch, denn es gibt keinen neutralen Staat. Also manche Staaten, manche Parteien haben ein Interesse an falschen Informationen, an Verschwörungsnarrativen und an Moralpaniken und pushen diese absichtlich. Und es gibt jetzt zum Beispiel in den USA Leute, die zu Desinformation forschen und darüber dann auch Bericht erstatten. Und die werden jetzt von republikanischen Politikern im Kongress unter die Lupe genommen. Das heißt, die werden wirklich wie Kriminelle behandelt. Also die sollen jetzt ihre E-Mails rausrücken und so weiter. Und das ist ganz klar ein Einschüchterungsversuch. Also zu denken, dass PolitikerInnen immer im besten Interesse der Bevölkerung handeln, halte ich wirklich für also unfassbar naiv. Ich bin nicht generell gegen jede Form von Deplattform. Ich denke, das ist oft eine valide Methode. Aber gerade wenn es staatlich durchgesetzt wird, muss Leuten klar sein, dass das erstens jederzeit auch umschwingen kann, um andere Leute dann mundtot zu machen. Gerade wenn die Definitionen zu schwammig sind, also zum Beispiel die Definition von digitaler Gewalt in der angestrebten deutschen Gesetzgebung, gerade dann ist die Gefahr sehr hoch, dass da alles Mögliche drunter fällt. Und das wird daher auch dann wirklich zu Recht kritisiert. Und auch diese Idee zum Beispiel, also dass Leute sich immer verifizieren sollen, wie es jetzt bei Facebook teilweise läuft, das ist auf dem ersten Blick vielleicht harmlos, aber für marginalisierte Gruppen kann das schnell zu einem Albtraum werden, weil die Anonymität sie natürlich auch vor Belästigung und Gewalt schützen kann. Ich selber nutze ja auch ein Pseudonym und da bin ich auch nicht die Einzige. Und wenn es einen Klarnamenzwang gäbe, dann hätte das sicherlich auch Auswirkungen auf diese Form von Berichterstattung. Also ich würde diese Sendung unter meinem Klarnamen niemals machen, weil ich das persönlich einfach zu riskant finde. Zweitens muss man gucken, wie staatliche Förderung von solchen Programmen halt überhaupt funktioniert. Ken Klippenstein zum Beispiel sagt ziemlich klar, dass dieser War on Terror, den es ja jetzt lange gab, in den USA jetzt so ein bisschen Auslaufmodell ist und dass sowohl die Leute als auch die Gelder jetzt eher so auf diesen Anti-Desinformationszug aufspringen. Also jede Person, die schon mal irgendwas mit Staatsgeldern zu tun hatte, die weiß, dass es zum Beispiel zum Jahresende nochmal so für alle möglichen Dinge Geld rausgeworfen wird. Ne? Also auch für Sachen, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt braucht. Nur um dieses restliche Budget einfach zu verbrauchen, weil ansonsten im Jahr darauf die Gelder gekürzt werden. Gleichzeitig ist spontan oft kein Geld für Programme da, die aber sehr wichtig wären. Das heißt, Staatskohle bewegt sich oft sehr langsam, Desinformation aber bewegt sich sehr schnell. Das heißt, ich habe meine Zweifel, dass diese beiden Mechanismen überhaupt kompatibel sind. Und meine Befürchtung ist, dass Leute irgendwann anfangen, Quatsch zu erzählen, nur damit die Staatskohle halt weiterfließt. Da gibt es auf jeden Fall das Potenzial für richtiges Chaos.
Also in der letzten Folge haben wir auch viel darüber gesprochen, dass Anschläge und so weiter auch als Rekrutierungsmittel dienen. Wenn jetzt Medien über diese Gruppen berichten, dann ist das also in gewisser Weise auch immer ein bisschen Werbung für diese Gruppen. Ist das das größte Problem, was du im medialen Umgang mit diesen Gruppen siehst?
Es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, wie man darüber berichtet, ne? Und es gibt viele Wege, diese Gefahr schon ernst zu nehmen und darüber sinnvoll zu berichten, ohne dass sie dabei zu cool aussehen. Oder also einfach nur die Kamera draufhalten, wie zum Beispiel CNN es am Anfang mit Trump irgendwie gemacht hat und denen damit einfach massig Sendezeit zu geben, ohne die Lügen dann halt irgendwie zu analysieren, das geht meiner Meinung nach natürlich nicht. Ich denke aber, also den Mantel des Schweigens über diese Gruppen auszubreiten, das hat in der Vergangenheit ja auch nicht viel gebracht. QAnon zum Beispiel ist ja eher im Schatten gewachsen, ja, also die Leute wurden jetzt ja nicht über die Berichterstattung, über die Mainstream-Medien jetzt in QAnon rekrutiert. Ich denke, ein größeres Problem, sowohl medial als auch gesamtgesellschaftlich, ist eher, dass die Gefahr, die von diesen Leuten ausgeht, halt überhaupt nicht ernst genommen wird. Also aufgrund dieser wilden Kostüme oder auch aufgrund der wilden Verschwörungsnarrative. In diesem Buch von Bakun gibt es immer wieder diese Verquickung von Militias und von diesen UFO-Glauben oder Eidechsen-Menschen und so weiter. Und gerade dieser ganze Eidechsen-Kram, ne, der sorgt dann oft dafür, dass Leute nur darüber lachen. Aber die Militias, die sind halt wirklich richtig gefährlich und werden so unterschätzt, weil Leute einfach nur denken, naja, die reden über Aliens so, die reden über irgendwelche Eidechsen-Menschen, das sind halt irgendwie nur so harmlose Spinner. Und Bakun erzählt zum Beispiel in seinem Buch darüber, wie er als Experte bei so einem Verfahren aussagen sollte und dann überhaupt nicht ernst genommen wurde, weil der Plot, den diese Militia dort irgendwie von sich gab, einfach ziemlich abstrus war. Leute müssen aber nicht mit ihrer Gedankenwelt in der Realität verankert zu sein, um eine Menge Schaden in der Realität anzurichten. Und wir sehen auch so ein bisschen ähnliches Phänomen mit dem 6. Januar 2021, wo der mediale Fokus vor allen Dingen auf Leuten lag, wie hier der Q-Sherman, also dieser Typ mit diesen Hörnern, dem Fell und der Gesichtsbemalung. Also er wurde ja ein Symbol dieses Angriffs und das hat sich ja unter anderem auch auf seine Haftstrafe ausgewirkt. Das heißt, er hat laut der Urteilsverkündung eine längere Haft bekommen, eben weil er so präsent war. Steve Rhodes zum Beispiel, der Gründer der Oath Keepers, ist aber jetzt für wesentlich länger in den Knast gegangen und ist viel gefährlicher. Aber er ist medial auf jeden Fall nicht so präsent. Und sein Foto würden die meisten jetzt wahrscheinlich auch nicht auf Anhieb wiedererkennen. Es ist ein Problem, wenn wir uns ablenken lassen von diesen ganzen Verrücktheiten oder wenn wir uns teilweise dann sogar so ein bisschen daran ergötzen, wie bekloppt doch alle anderen sind. Denn es verstellt unseren Blick darauf, wie gefährlich die Leute sind. Und dabei geht halt auch oft unter, dass es halt dieses Radikalisierungsspektrum gibt, das sich sehr weit in die Mehrheitsgesellschaft erstreckt und dass es da keine saubere Grenze gibt oder dass wir nicht anfällig sind für solche Narrative, nur weil wir nicht direkt mit Hörnern und bemalten Gesichtern das Parlament stürzen. Also es ist wichtig, sich nicht zu sehr in die Verrücktheit des Ganzen hineinziehen zu lassen. Also die Peripherie ist hier genauso wichtig, denn dort befindet sich wirklich die Masse. Also dort findet auch die Rekrutierung und Radikalisierung statt. Ne, denken wir zum Beispiel an Scientology, also dieser ganze Vulkan-Alien-Kram. Das ist verrückt und wirklich unterhaltsam und das kann auch etwas über diese allgemeine Mentalität aussagen, aber das ist ja nicht das eigentliche Problem mit Scientology. Also das, was das Leben der Leute in Scientology kaputt macht, das sind diese viel banaleren Sachen wie diese Familientrennung, bestimmte Formen von Sklavenarbeit, dieses Verschwinden von Leuten oder Betrug oder Verleumdung und so weiter. Das heißt, ein verrücktes Zentrum zu haben oder ein Typ mit Hörnern, das kann auch eine Taktik sein, weil die Leute es leicht als eine verrückte Randerscheinung abtun können, die keine echte Gefahr darstellt. Also ich denke, dieses Herauspicken der buntesten Charaktere und dann auch unser Spott darüber, das sorgt letztendlich genauso dafür, dass über die gefährlicheren Aspekte dieser Bewegung nicht wirklich gesprochen wird. Also wenn wir uns zum Beispiel zu unserer eigenen Unterhaltung dann an den Peinlichkeiten und Blamagen von QAnon ergötzen oder Leute auslachen, die zum Beispiel dann an Reptiloide glauben, dann riskieren wir wirklich eine selbstverschuldete Blindheit auf dem rechten Auge. Denn die Leute, die dann zum Beispiel durch die Taten dieser Leute zu Schaden kommen oder gar ermordet werden, für die ist das dann ja nicht weniger real, nur weil die Leute irgendwelche abgefahrenen Sachen glauben. Also der Schaden, das ist ja letzten Endes dann derselbe. Hinzu kommt, dass gerade in Deutschland über manche Gruppen wirklich nur sehr wenig berichtet wird, sodass nur Leute das mitkriegen, die eh schon entweder in antifaschistischer Recherche stecken oder hin und wieder gibt es da ein paar Lokalblätter, die darüber schreiben. Aber wie viele Leute in Deutschland interessieren sich zum Beispiel für diese sogenannten Bruderschaften oder Bürgerwehren, die in Deutschland existieren? Die sind teilweise nicht so anders wie die Proud Boys oder wie The Base oder AWD. Die haben die gleichen Motivationen, teilweise die gleichen organisatorischen Strukturen, manchmal auch eine ähnliche Ästhetik, also zum Beispiel auch sowas wie einheitliche Kleidung. Das sind teilweise reine Männerbünde, wie wir es auch bei den Proud Boys gesehen haben. Und es gibt oftmals Überschneidungen mit anderen Gruppen oder Parteien wie der Dritte Weg oder AfD. Und auch in ihrer Gefährlichkeit sind sie ähnlich einzuschätzen. Das heißt, sie reden auch von Krieg, sie planen auch Anschläge. Also man muss ja keine Panikmache betreiben, das finde ich auch Quatsch. Aber es sind natürlich nicht nur US-Importe jetzt wie die AWD, die akzelerationistisch auftreten und planen. Ganz bezeichnend zum Beispiel fand ich auch die Reaktion auf die Festnahmen der Patriotischen Union. Denn schon Stunden nach diesen Festnahmen, schon Stunden später, war in den sozialen Medien unter anderem davon die Rede, dass die ganze Aktion nur fake sei und Leute haben die Gruppe immer als Rollator-Gang bezeichnet. Ne? Also die größte Antiterror-Razzia der Nachkriegsgeschichte. Ja? Und Leute denken, es ist so eine Lachnummer. Und das ist jetzt nicht nur Schuld der Medien, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Versagen. Also das hohe Alter von Reuss zum Beispiel, das ändert ja nichts daran, dass diese Gruppe echt gefährliche Pläne geschmiedet hatte. So, ja, der Typ ist über 70, aber das ist Trump auch, das ist Putin auch. Sind die dadurch jetzt weniger gefährlich?
Aber hast du eine Idee für eine bessere Medienstrategie?
Nach dem Wegfall der Infektionsschutzmaßnahmen sprangen ja ziemlich viele SchwurblerInnen auf verschiedene Narrative mit Ukraine-Bezug auf, also zum Beispiel dieses Biowaffen-Narrativ, eine ukrainische Version der Kabale, also dass Putin die Kinder in der Ukraine aus den Bunkern befreit und diesen ganzen Adrenochrom-Handel stoppt und so weiter. Außerdem sind oft die gleichen Leute auf dieses queerfeindliche Groomer-Narrativ aufgesprungen, über das wir dann später auch noch mehr sprechen möchten. Und dann haben sie sich an die Proteste zu den Energiekosten und Inflation drangehangen. Das heißt, diese Bewegungen sind in der Lage, sehr schnell neue Inhalte zu generieren, sich thematisch umzuorientieren und oftmals alte und neue Inhalte miteinander zu kombinieren. Was wir also brauchen, sind Medien, die sich dieser Geschwindigkeit und Flexibilität anpassen können, also schnell und unaufwendig aktualisierbar sind und die gleichzeitig für Leute aus verschiedenen Generationen mit verschiedenem Bildungshintergrund auch wirklich nutzbar sind. Und ich merke selber, was das für eine Herausforderung ist. Ja, also die Recherche bei diesem Thema ist so ein bisschen wie Reifenwechsel bei 100 km/h. Also während ich noch über die erste Anklageerhebung gegen Trump schreibe, hat der schon die zweite. Und also wenn er in diesem Rhythmus so weitermacht, dann hat er bei der Ausstrahlung dieser Folge wahrscheinlich schon die dritte oder vierte am Hals, ne? Aber so schnell müssen wir einfach sein. Das heißt, wir können nicht erst über diese Bewegung und diese Narrative berichten, wenn die zum Beispiel schon mehrere Anschläge auf dem Buckel haben. Bei QAnon, aber auch bei der Auseinandersetzung mit Verschwörungsnarrativen im Allgemeinen, haben alle Standardmedien jahrelang geschlafen. Und in Deutschland auf jeden Fall noch mal mehr als in den USA. Und das ist in gewisser Weise immer noch so. Sowohl mit tagesaktuellen Berichten als auch mit Büchern zum Beispiel zum Thema. Das Buch von Bakun, das heißt die zweite Edition, ist schon 10 Jahre alt. Und das ist immer noch nicht ins Deutsche übersetzt worden, obwohl das so ein Standardwerk ist, das wirklich auch alle immer wieder zitieren. Aber wenn ich mir zum Beispiel diesen Devolutionskram auf Deutsch reinziehe, ne, kein Problem. Den gab es schon irgendwie 2021 auf Amazon, also nur wenige Monate nach der Veröffentlichung der ursprünglichen Artikel auf Englisch.
Das ist jetzt doch alles ganz schön durchwachsen. Also ich frage mich, ob du irgendwie auch einen optimistischen Ausblick hierauf finden kannst oder doch eher einen pessimistischen.
Also genau, das kommt immer auch ein bisschen darauf an, wie tief ich gerade selber drin stecke. Also einerseits möchte ich natürlich Leute ermutigen, selber zu recherchieren, sich zu informieren und so weiter. Aber gleichzeitig merke ich auch, dass diese Recherche mich persönlich beschädigt. Also gerade wenn man sehr viel auf diesen Foren rumhängt und sich den ganzen Wahn so ein bisschen ungefiltert reinzieht. Also das fand ich auf Dauer einfach sehr deprimierend und auch teilweise echt unproduktiv, denn diese sogenannten Originalquellen sind einfach nur so ein Fass ohne Boden, ne? Und dafür aber mit sehr, sehr vielen Hakenkreuzen. Also allen, die sich dasselbe antun wollen, die selber dort auch zu diesem Thema recherchieren wollen, kann ich wirklich nur empfehlen, so ey, touch grass, Leute. Also macht mal eine Pause, so geht mal raus, redet mal so mit echten Menschen, ja, sucht euch irgendwie ein nettes Hobby, ansonsten geht man daran kaputt. Jared Holt zum Beispiel, also er zweifelt daran, dass das Faktenchecks oder auch dieses Pre-Bunking oder die Platforming, dass all das uns aus dieser Situation wieder rausholt. Und das will schon was heißen, denn der arbeitet selber bei ESD, das heißt bei einer Organisation, die genau diese Methoden halt anbieten. Er spricht auch davon, dass diese Probleme halt systematisch sind, also nicht nur von den Rändern der Gesellschaft kommen und die sogenannte Mitte dann mit ihrem Wahn besudeln und vergiften oder so, sondern dass all diese Dinge aus den Widersprüchen unserer Gesellschaft selbst gewachsen sind. Und daher wird die Lösung dieser Probleme erstens nicht von heute auf morgen passieren und zweitens sind potenzielle Änderungen dann halt auch sehr radikal und auch sehr einschneidend. Gleichzeitig sind aber die Kosten eines Scheiterns so hoch, dass einem beim Nachdenken darüber echt schon ein bisschen mulmig werden kann. Und bei Jared Holt schwingt implizit auch so diese Vermutung mit, dass wir vermutlich nicht zu so einem verklärten Vorher zurückgelangen können. Dass nicht alles Zerbrochene sich wieder zu so einem heilen Ganzen zusammenfügen lässt. Und eine bessere Lösung bietet er nicht, was auf den ersten Blick unproduktiv wird. Aber vielleicht brauchen wir das auch mal, also dieses Eingestehen der eigenen Ratlosigkeit, wenn man vor diesem riesigen Scherbenhaufen steht. Also Bakun sagt am Ende seines Buches, dass zwar die Grenzen zwischen diesem stigmatisierten Wissen, das heißt zwischen Verschwörungsnarrativen und dem Mainstream durchlässiger geworden sind, aber er sagt, dass wir noch nicht eine Welt des kompletten epistemologischen Pluralismus erreicht haben. Das heißt, es wäre eine Welt, in der wir in gewisser Weise nicht mehr dieselbe Realitätswahrnehmung teilen. Und er sagt auch, dass ihm unklar ist, wie so eine Welt im Alltag überhaupt funktionieren soll. Und es klingt so ein bisschen mit, dass wir schon noch irgendwie klarkommen werden und dass noch nicht alles verloren ist, solange wir uns alle immer noch mehr oder weniger auf eine Realität einigen können. Aber das war vor 10 Jahren. Das war vor Q, vor Trump, lange vor der Pandemie. Wenn ich jetzt dieses ganze Elend nochmal Revue passieren lasse und mich danach frage, ob wir uns heute noch auf eine Realität einigen können, dann habe ich vor allem ein flaues Gefühl im Magen, aber keine guten Antworten.
Das war die zweite Staffel von Kabale mit dem Titel Black Pill. In der kommenden dritten Staffel Panik geht es um Antifeminismus, Eugenik und dem Hass auf alles Queere.
Und die Leute werden wach und dann schnappen wir euch. Ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen.
Literaturhinweise und weiterführende Links findet ihr in der Beschreibung der Sendung auf freie-radios.net.